Ihr Lieben, heute beginnen wir eine neue Predigtserie und ich habe sie genannt Gottes Wahrheit verkündigen, selbst wenn alle dagegen sind. Aber war nicht der Plan, dass wir den Galaterbrief gemeinsam studieren? Ja, das war fest vorgenommen. Aber ich glaube, Gott hat auch unsere Aufmerksamkeit in den letzten Monaten auf zum Beispiel die Familie gerichtet und so haben wir den Plan, in den Galaterbrief zu gehen, erstmal verschoben. Und ich freue mich darüber, dass Dieter mit mir gemeinsam diesen Brief predigen wird, so Gott will. Wir haben uns also vorgenommen, gemeinsam den Galaterbrief zu predigen. Und deswegen in der Zwischenzeit möchte ich etwas tun, was ich schon lange vorhatte, nämlich eine Predigtserie über das Predigen. Und da ist mal die Frage, warum? Warum brauchen wir diese Serie? Und dazu möchte ich euch 7 Gründe geben. Der erste Grund lautet, und den haben wir schon vor einem Monat in der Predigt über die Diakone kennengelernt, nämlich Verkündigung ist die Hauptaufgabe der Gemeinde. Erinnert ihr euch an die Predigt über die Diakone, wo es darum ging, dass doch die 12, die Leiter der Gemeinde in Jerusalem, dass sie gesagt haben, wir dürfen nicht unsere Priorität vernachlässigen, das Wort und das Gebet. Deswegen haben sie nach Dienern gesucht, die diese ebenso gewichtige Aufgabe für sie abnehmen, sich um die praktischen Dienste zu kümmern. Und doch steht als Priorität da die Verkündigung, dass die Gemeinde das Wort Gottes verkündigt. Deswegen haben wir auch die Kanzel möglichst in die Mitte gerückt an diesem Tag. Zweitens, eure Verkündiger brauchen Rechenschaft. Eure Verkündiger brauchen Rechenschaft. Wisst ihr, der Arbeitgeber für einen Verkündiger ist niemand anderes als der Herr Jesus Christus. Er sagt, wie verkündigt werden soll und was verkündigt werden soll. Aber jeder von euch, jeder von uns muss verstehen, was will denn der Herr von einem Verkündiger? Und so könnt ihr uns zur Rechenschaft ziehen, dass wir auch nur das tun, was der Herr will in der Predigt. Also, eure Verkündiger brauchen Rechenschaft. Drittens, jeder Zuhörer braucht Unterscheidungsvermögen. Wer von euch hört außer dieser Predigt hier auch mal eine andere Predigt, vielleicht über eine Aufnahme? Oh, da gehen viele Arme hoch. Wir alle, ich mache das auch, wir hören uns Predigten an. Und das Internet bietet so eine Unmenge an Möglichkeiten. Nun, gerade da gilt die Warnung des Herrn Jesus Christus in Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten. Wie können wir uns hüten, wenn wir gar nicht wissen, was falsch und richtig ist, was ein Verkündiger tun sollte und was nicht? Deswegen wollen wir uns mit dieser Predigtserie mal mit dem Predigen und dem Inhalt der Predigt befassen, damit wir eben das tun können, unterscheiden. Viertens, Eltern. Eltern müssen von der Verkündigung überzeugt sein. Ihr Lieben, ihr wisst ja, dass wir euch ermutigt haben, eure Kinder mit euch auch bei der Predigt zu haben. Und Kinder lieben Kinderprogramm, oder? Und so erscheint es erstmal schwerer, auch seine Kinder bei sich zu haben. Es ist erstmal am Anfang schwerer und darum brauchst du Überzeugung. Wenn du etwas Schwereres machen sollst, musst du überzeugt sein und motiviert sein. Und genau diese Überzeugung möchte ich euch durch diese Serie vermitteln. Ein fünfter Grund lautet, wer die Verkündigung versteht, hört besser zu. Und was meine ich mit verstehen? Nun, nicht nur verstehen, was erklärt wird, sondern verstehen, was Verkündigung ist. Wenn ich verstehe, was es ist, oder auch worauf es ankommt, wie ist eine Predigt aufgebaut, wie wirkt Gott durch die Predigt? Wenn ich das verstehe, dann bin ich viel interessierter, wie wenn ich beispielsweise einen Motor sehe. Das ist erstmal für mich ein Motor, ja. Aber wenn jemand mir erklärt, wie das funktioniert und was es bewirkt, dann steigt mein Interesse. Und so ist auch mein Wunsch, dass wir alle bessere Zuhörer werden. Denn der Zuhörer, ihr als Zuhörer, habt jetzt genauso viel zu tun wie ich hier. Ist euch das bewusst? Ihr habt genauso viel zu tun wie der Redner. Denn eine Predigt ist Kommunikation. Wenn ich nur rede und keiner versteht, keiner die Botschaft aufnimmt, dann ist es vergebens. Und deswegen müssen wir aufmerksam, aktiv zuhören. Und das soll euch helfen, zu verstehen, was die Predigt ist. Sechstens, es hat auch mit dem Verstehen zu tun, wer die Verkündigung versteht, betet gezielter. Und das ist so entscheidend. Gar nichts geschieht ohne das Gebet. Ja? In der Vorbereitung der Predigt nicht, denn da brauche ich Gebet. Und genauso in der Verkündigung. Und das ist mein großes Anliegen, dass mehr von euch zu gezielteren Betern werden für die Verkündigung. Dass es ein festes, ein wichtiges Gebetsanliegen für euch ist, für die Verkündigung zu beten. Wo immer sie geschieht, aber auch gerade hier. Wir brauchen es. Ja, und ein siebter Grund hängt auch damit zusammen. Verkündigung ist die Hauptaufgabe der Gemeinde. Ich glaube, Gott kann unter uns neue Verkündiger berufen. Gott tut das. Gott beruft Verkündiger. Und der Herr Jesus sagte in Matthäus 9, dass es einen großen Mangel gibt in seinem Reich, dass es nicht zu wenig Finanzen, das ist nicht zu wenig Technik, das sind auch nicht zu wenig Strategien, sondern es sind zu wenig Arbeiter. Der Herr möge Arbeiter berufen und neue Verkündiger, aber auch nicht irgendjemanden, denn falsche Verkündiger können einen riesigen Schaden anrichten. Und so ist es mein Gebet, dass Gott neue Verkündiger beruft, die er beruft. Das wäre so begeisternd, ja, dass der Herr unter uns Verkündiger beruft. Eine Predigtserie über das Predigen. Wie beginnt man das? Wie fängt man das an? Nun, wir beginnen nicht mit einem Thema, Verkündigung, sondern mit einem Text. Wir gehen zu einem Text in Gottes Wort. Und ich kann keinen zentraleren Predigttext über das Predigen als 2. Timotheus 4, Vers 2. 2. Timotheus 4, Vers 2 sagt kurz und prägnant Folgendes. Verkündige das Wort. Das ist nicht irgendein Text, sondern das ist Paulus am Ende seines Lebens. Paulus, seine letzten Worte. Paulus, seine letzten Worte an seinen Nachfolger. Und es ist dieser letzte Befehl in seinem Brief. Es kann nichts Bedeutsameres geben als Paulus, auf dem der Plan der Gemeinde ruht, Juden und Heiden zu vereinen, dass er seinem Nachfolger mitgibt. Verkündige das Wort. Und in dem Sinne wird alles in diesem Brief läuft auf diesen Befehl hin. Und darum wollen wir gemeinsam eintauchen in diesen Brief, 2. Timotheus, und uns etwas orientieren und zuerst fragen, warum schrieb Paulus diesen Brief? Nun, er schreibt ihn, weil er am Ende seines Lebens ist. Er ist gefangen. Und sein Leben ist kurz davor, gewaltsam beendet zu werden. Paulus war in Gefangenschaft, das sehen wir in Kapitel 1, Vers 8. In Kapitel 1, Vers 8 sehen wir, da spricht er davon, dass er sein Gefangener ist, der Gefangene Jesu Christi. Und wo ist er gefangen? Schaut in Vers 17, da heißt es, er wurde in Rom besucht, in Ketten. Paulus ist in Gefangenschaft in Rom. Und wir kennen das aus der Apostelgeschichte. Paulus ist gefangen, aber dort ist er in einer Art Mietwohnung an einen Soldaten gekettet. Hier ist die Situation eine andere. Und darum glaube ich, es ist eine spätere, eine zweite Gefangenschaft. Dieter hat uns das erklärt vor nicht allzu langer Zeit. Paulus ist in der zweiten Gefangenschaft in Rom und es gibt eine Tradition, die besagt, dass er in dem sogenannten Mamertinischen Gefängnis war. Man kann es heute besuchen. Ich war selbst noch nicht da. Vielleicht war jemand von euch schon in Rom im Mamertinischen Gefängnis. Dort gibt es einen Raum, eine Zelle. Sie ist umgeben von Stein. Sie ist praktisch eine Zelle ohne Fenster, eingemauert, außer ein kleines Löchlein in der Decke für Luft und vielleicht Nahrung. Stellt euch vor, Paulus in diesem dunklen Loch mit einem Loch in der Decke. Da ist er, als er diese Worte schreibt. Welche Zuversicht kannst du in einem dunklen Loch haben? Welche Gedanken an andere kannst du in einem dunklen Loch haben? Und wir fragen uns, wie ging es Paulus in dieser Kälte, in diesem Gestank, in dieser Enge, in dieser Einsamkeit? In Kapitel 1, Vers 15 lesen wir, dass sich alle von ihm abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind. In Kapitel 4, Vers 10 lesen wir davon, dass sein Mitarbeiter Demas ihn verlassen hatte. Und er hatte den ganzen Glauben verlassen. Wir sehen in Kapitel 4, Vers 16, dass Paulus eine erste Verteidigung hatte in seinem Gerichtsprozess und niemand stand ihm bei. Aber dennoch ging es Paulus erstaunlich gut. In Kapitel 4, Vers 7 lesen wir, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Paulus geht es gut, denn er hat den Kampf fast beendet. In Kapitel 2, Vers 10 sehen wir, obwohl er unschuldig ist, erträgt er diese Leiden standhaft, weil er weiß, dass Gott immer noch Menschen rettet. Das ist seine große Zuversicht. Gott rettet immer noch seine Auserwählten. Und er schämt sich auch nicht. Das sagt er gleich am Anfang des Briefes in Vers 12, in Kapitel 1, sagt er, aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Er schämt sich nicht, dass er hier eingesperrt ist, dass er angeklagt ist als Christ. Paulus geht es erstaunlich gut. Und er weiß auch, dass der Herr ihn nicht verlassen wird, wenn er sterben wird. In Vers 18 in Kapitel 4 am Ende des Briefes drückt er seine Zuversicht aus, wenn er schreibt, der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus geht es erstaunlich gut, denn der Herr ist bei ihm und er dreht sich nicht um sich selbst, er dreht sich um die Gläubigen und vor allem um Timotheus. Timotheus, sein geliebtes Kind. Und Timotheus ist, wie ihr wisst, sein engster Mitarbeiter. Er ist ein junger Mann aus Galatien, aus der Stadt Lystra. Und dort hörte er das Evangelium und dort wurde er gerettet. Und er wurde berufen, mit Paulus zu reisen. Er hat das erlebt, die Missionsreisen erlebt. Und auch danach wurde er, oder auch während der Reisen, wissen wir, Paulus hat Timotheus gesandt, um schwierigste Aufgaben zu erfüllen. Er hat ihn nach Korinth gesandt, diese Gemeinde voller Probleme. Er hat ihn auch nach Ephesus gesandt. Und dort, glaube ich, ist Timotheus immer noch in Ephesus. Woher wissen wir das? In Kapitel 2, Vers 17 lesen wir von einem Namen. Wir lesen davon, dass falsche Lehrer dort sind und einer von ihnen heißt Hymenäus. Hymenäus. Wenn wir den ersten Timotheus aufschlagen in Kapitel 1, 1. Timotheus Kapitel 1, wir wissen, dass Paulus den ersten Timotheus an seinen Mitarbeiter schrieb, als er in Ephesus war. Und da lesen wir in Vers 20, ebenfalls von falschen Lehrern, zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander. Und so haben wir diese Grundlage zu sagen, Timotheus ist immer noch in Ephesus, als er diesen Brief aus dem Gefängnis in Rom erhält von Paulus. Und er hat ein schwerwiegendes Problem, nämlich falsche Lehrer in der Gemeinde. Warum schreibt Paulus ihm? Und Paulus schreibt ihm vor allem diesen Brief, um ihn anzuspornen in seinem Dienst. Mitzuleiden. Ja, der Dienst ist schwer für Timotheus, aber Paulus spornt ihn an. Leide mit für das Evangelium. Er bringt ihn auch auf den aktuellen Stand, was so in Paulus' Umfeld los ist. Ja, gibt ihm das Update über Paulus und sein Umfeld. Und dann ruft er ihn auf, komm zu Besuch. Komm doch zu mir nach Rom und bring mir das mit, was mir so wertvoll ist, nämlich sein Mantel, seine Pergamente oder seine Schriftrollen. Vermutlich musste Paulus, als er gefangen genommen wurde, diese Dinge zurücklassen und jetzt soll Timotheus ihm diese Dinge bringen. Aber ihm geht es nicht um die Sachen, nicht um den Mantel unbedingt, obwohl es sehr kalt war bestimmt im Gefängnis. Aber ihm geht es darum, sein geliebtes Kind im Glauben wiederzusehen. Ihn einmal wiederzusehen, bevor er in die Ewigkeit geht. Oh, dieser Brief ist so persönlich. Aber das Interessante ist, es ist nicht nur ein persönlicher Brief. Schaut mal, wie der Brief beginnt. Paulus schreibt an seinen engsten Mitarbeiter, an seinen geliebten Timotheus, und er schreibt so: Paulus, Vers 1. Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi. Warum schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter, Apostel Jesu Christi? Das ist eigenartig. Denn das hat er nicht nötig. Timotheus weiß doch, dass er Apostel Jesu Christi ist. Und der Grund liegt darin, dass dieser Brief nicht nur persönlich ist, sondern öffentlich. Jeder in der Gemeinde soll diesen Brief kennen. Und deswegen sollen auch wir ihn zu Herzen nehmen. Wir sollen darum wissen, dass Paulus seinen Staffelstab jetzt an Timotheus übergab und ihm vor allem eine Botschaft mitgibt, nämlich bleib treu. Wenn ihr irgendetwas aus 2. Timotheus mitnehmt, dann stellt euch vor, Paulus, wie er den Staffelstab überreicht und sagt, bleib treu. Bleib treu, Timotheus, in deinem Dienst. Und was das bedeutet, das führt er in diesem Brief aus und kommt in Kapitel 4 zum Höhepunkt. Was ist Treue im Dienst? Verkündige das Wort. Verkündige das Wort. Und so wollen wir diesen Brief in diesem Licht sehen, von diesem Befehl, zu dem Paulus am Ende kommt. Und heute beginnen wir mit der Notwendigkeit der Verkündigung. dass wir überzeugt werden davon, warum brauchen wir Verkündigung? Warum ist das so wichtig? Paulus, warum ist das so wichtig? Lasst uns Paulus befragen. Und wir beginnen in Kapitel 3, Vers 14. Dort beginnt der Text unserer Serie. Kapitel 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Paulus ermahnt Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast. Bleibe fest in der Lehre, bleibe fest in der Überzeugung. Für Timotheus bedeutet das aber nicht nur, okay, ich muss meine Überzeugung festhalten, ich persönlich. Timotheus ist ja aufgerufen zu verkündigen. Versteht ihr? Und so heißt es, für Timotheus fest zu bleiben bedeutet, bleibe darin, genau das weiter zu verkündigen. Bleibe darin, weiter zu predigen. Rücke nicht davon ab, von dem, was du gelernt hast. Ändere nicht deine Botschaft. Verkündige genau weiter das, was du bisher verkündigt hast. Und um diesen Befehl richtig zu verstehen, müssen wir heute ein einziges Wort erstmal verstehen. Nur ein Wort. Und es ist das Wort aber. Aber kennen wir alle. Wir kennen es von Kind auf. Aber Mama hat doch gesagt, aber das ging nicht. Aber ich will nicht. Wie häufig beginnen wir Sätze mit aber? Und was wird damit ausgedrückt? Ein Gegensatz. Ich bin dagegen. Dagegen. Das drückt das Wort aber aus. Nun, wenn Paulus sagt, du aber, welchen Gegensatz meint er? Timotheus im Gegensatz zu wem? Zu allen anderen. Lasst uns das gemeinsam beobachten in einem Vers vorher, in Vers 13. Vers 13 lautet so. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Aha. Timotheus im Gegensatz zu bösen Menschen und Betrügern. Wer ist das? Böse Menschen und Betrüger. Betrüger sind solche, die etwas vorgeben, die verführen, die heucheln. Und hier lesen wir in Vers 13, sind wir jetzt, dass diese Betrüger bewusst verführen. Sie verführen bewusst, aber sie sind auch selbst Betrogene. Sie verführen andere, aber sie sind selbst verführt. Und wisst ihr, wer sie verführt hat? Der oberste Betrüger von allen ist wer? Satan. Timotheus steht im Gegensatz zu diesen Betrügern. Wer aber sind diese bösen Menschen? Wir haben jetzt nur gelernt, böse Menschen und Betrüger. Wer sind diese Betrüger? Wer sind diese bösen Menschen? Und die wichtige Frage ist, du und ich, könnten wir einer von ihnen sein? Um diese Frage zu klären, müssen wir weiter im Text zurückgehen. An den Anfang des Kapitels. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Predigttext. Das war alles Einleitung. Wir kommen jetzt also zu unserem eigentlichen Text. Wer sind die bösen Menschen? Das müssen wir wissen. Kapitel 3, Verse 1 bis 9. Kapitel 3, 1 bis 9. Lasst uns noch einmal dazu aufstehen, um uns noch mal ganz bewusst dem Wort Gottes hinzugeben. Das ist der Text, den wir jetzt verstehen wollen. 2. Timotheus 3, 1 bis 9. Herr, bitte rede du durch dein Wort zu uns. Amen. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise aber, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Soweit das Wort Gottes. Nehmt gern wieder Platz. Timotheus, wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten. Wie kommt Paulus dazu, jetzt das zu schreiben? Wie kommt er dazu, jetzt zu schreiben, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten eintreten? Bisher hat auch Paulus im 2. Timotheus von der Gemeinde geschrieben, von dem Dienst in der Gemeinde. Timotheus dient in der Gemeinde, in Ephesus. Wie kommt Paulus jetzt darauf zu schreiben, in den letzten Tagen wird es schwer sein? Ist das vielleicht Paulus Abschnitt in dem Brief, wo er einfach mal seine Klage über die Schlechtigkeit der Welt loswerden muss? Das kennen wir alle, oder? Dass wir sagen, ach, die Welt wird immer schlimmer. War Paulus auch so? Musste er jetzt einfach mal das loswerden in diesem Brief und schreiben, diese Welt wird einfach immer schlimmer. Oberflächlich scheint es so. Aber genau an diesem Punkt müssen wir etwas Entscheidendes verstehen. An diesem Punkt müssen wir verstehen, von wem Paulus redet. Paulus beschreibt nicht nur gottlose Menschen. Paulus beschreibt Menschen in der Gemeinde. Nun, wie kann ich euch das beweisen? Schaut in Vers 5. Paulus schreibt hier, dass diese Menschen den äußeren Schein von Gottesfurcht haben. Gottesfurcht, Gesundheit. Gottesfurcht beschreibt das christliche Leben. In Vers 6 seht ihr, er beschreibt Menschen, die sich in die Häuser einschleichen. Häuser? Sind das Diebe? Häuser bedeuten Haushalte, Familien. Das sind Menschen, die sich in die Familien einschleichen. Welche Familien sind gemeint? Nun, in dem Kontext des Briefes natürlich die Familien der Gemeinde. Kurz gesagt, böse Menschen befinden sich innerhalb der christlichen Gemeinde. Und Jesus lehrt übrigens dasselbe in Matthäus 7, wo er von den Wölfen warnt, die im Schafspelz sind. Oder Petrus in 2. Petrus 2, wo er davor warnt, dass sich diese falschen Lehrer in die Gemeinde eingeschlichen haben oder noch werden. In Judas sind sie schon dort. Oder auch der Apostel Johannes in 1. Johannes 2, wo er genauso sagt, die sind von uns gegangen, weil sie nicht von uns waren. Und er kennt dasselbe. Böse Menschen befinden sich innerhalb der christlichen Gemeinde. Und das muss Timotheus bewusst sein. Und das muss dir heute bewusst sein. Und Ihr Lieben, ich sage das nicht in einem hochmütigen Zorn. Ich will das nicht im Zorn sagen. Böse Menschen könnten unter uns sein. Ich sage das in großem Kummer, dass das Gottes Wort uns sagt. Und ich sage es mit großer Hoffnung, das muss nicht so bleiben. Heute gebe ich euch die schlechte Nachricht. Aber diese schlechte Nachricht ist nicht ohne eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht lautet, böse Menschen befinden sich innerhalb der christlichen Gemeinde. Aber Gott ist barmherzig und deswegen macht er das offenbar. Und darum geht es jetzt. Warum brauchen wir Verkündigung? Damit Böse offenbar werden. Und was macht böse Menschen offenbar? Nun erstens, wir kommen jetzt zuerstens, sieh den Charakter. Sieh den Charakter. Wir schauen uns den Charakter der bösen Menschen an in Versen 1 bis 5. Und ihr denkt, wie kann das sein? Willst du jetzt über jede einzelne Eigenschaft reden in dieser langen Liste? Nein, das will ich nicht. Ich will euch an dieser Stelle auf die Quelle aufmerksam machen. Was ist die Quelle von all diesen schlechten Charaktereigenschaften? Nun, dazu müssen wir zuerst noch einmal Vers 1 verstehen, denn da heißt es, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Wann wird das denn sein? Die letzten Tage sind ein fester Begriff im Neuen Testament. Und zwar sehen wir das im Hebräerbrief, der beginnt nämlich so. Hebräer Kapitel 1, wenn ihr schnelle Finger habt, könnt ihr das auch mit mir aufschlagen. Es ist immer gut, das auch selbst nachzuprüfen und zu sehen. Der Hebräerbrief beginnt wie folgt. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Wer ist gemeint mit dem Sohn? Jesus Christus, als er das erste Mal auf die Erde kam. Das heißt, die letzten Tage haben begonnen, als der Herr Jesus auf die Erde kam. Das heißt, Timotheus lebt schon in den letzten Tagen und wir erst recht. Und darum sieh den Charakter der bösen Menschen, die sich auch innerhalb der Gemeinde befinden. Was ist die Quelle all dieser Hässlichkeit? Paulus macht es durch eine Wiederholung deutlich, nämlich die erste und die letzte Eigenschaft haben etwas zu tun, drehen sich um das Lieben. Schaut mal mit mir in Vers 2, dort heißt es, die Menschen werden sich selbst lieben. Also die böse Quelle für den bösen Charakter ist eine fehlgerichtete Liebe. Was wir lieben, wen wir lieben, wen liebt der Mensch hier? Sich selbst, sich selbst. Und was bedeutet das? Achtet auf die nächste Eigenschaft, dort heißt es geldgierig. Geld gehört zu dieser vergänglichen Welt. Geld brauchen wir nicht nur um zu leben, sondern auch um all das uns zu kaufen, zu erwerben, was uns selbst erfüllen soll. Willst du dich selbst lieben, dann brauchst du Geld, um dir das zu erfüllen, was dich anzieht. Jetzt achte darauf, wie die Liste endet. Dort heißt es in Vers 4, sie lieben, wieder geht es um die Liebe, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das ist Selbstliebe anders ausgedrückt. Sie lieben den Genuss. Sie lieben den Genuss. Und dahinter steht diese feste Überzeugung, ich vergeude mein Leben, wenn ich mir den Genuss verbiete. Und darum suche ich einfach den maximalen Genuss in dieser vergänglichen Welt. Und hinter dieser Selbstliebe steht diese Überzeugung, ich kann mir selbst vertrauen. Das, was für mich angenehm ist, das muss richtig sein. Und so lieben diese Menschen den Genuss in dieser vergänglichen Welt. Mehr, und das ist das Problem, mehr als Gott. Hier sehen wir, die Quelle von einem bösen Charakter in Gottes Augen ist nicht ein Kopfproblem. Es ist nicht ein Kopfproblem, sondern ein Defekt im Innern. Diese Liebe zum vergänglichen Genuss. Selbst wo Gott sagt, nein. Und da hilft auch kein christlicher Einfluss. Das Problem ist nicht, dass die Menschen keinen christlichen Einfluss haben, weil sie sind ja schon in der Gemeinde. Das sehen wir hier in Vers 5. Sie haben den äußeren Anschein von Gottesfurcht. Also ihr Mund sagt, ich bin Christ. Aber ihr Charakter widerspricht und sagt, nein, ich kenne Christus nicht. Weil Christus befreit von der selbstsüchtigen Liebe. Und Timotheus, wende dich davon ab, weil du bist nicht so. Was macht böse Menschen offenbar? Sie den Charakter. Und zweitens, sie die Früchte. Sie die Früchte. In Versen 6 bis 7 wir haben schon gesehen, dass ein böser Mensch nicht unbedingt einer ist, der mordet, nicht unbedingt einer ist, der eine Bank ausraubt, sondern einer, der einfach für den eigenen Genuss liebt, mehr als Gott. Und jetzt kommen wir zu dem tragischen Einblick in die Früchte. In den Versen 6 und 7 sehen wir zum einen böse Fänger und böse Gefangene. Zu den bösen Fängern gehören die falschen Lehrer in der Gemeinde in Ephesus. Diese falschen Lehrer stellen sich als Helfer dar. Sie versuchen, das Vertrauen zu gewinnen. Und so haben sie es auf schwache Opfer abgesehen. Ihre Opfer sind in Vers 6 leichtfertige Frauen. Was ist damit gemeint? Nun, in anderen Worten, das sind unreife Frauen, kindische Frauen. Und diese Frauen haben eine belastete Vergangenheit. Sie haben früher viele Gebote Gottes gebrochen und können leicht dahin zurückfallen. Aber sie kennen nicht ein neues Herz. Sie sind nicht im Herzen erneuert, denn sie sind immer noch zu diesen Lüsten hingezogen. Ihr seht das hier in Vers 6, wo es heißt, sie sind von mancherlei Lüsten umgetrieben. Sie werden angetrieben von ihrer Lust. Und somit sind sie genauso wie die bösen Fänger, denn sie lieben sich selbst. Sie haben immer noch diesen Charakter, den wir schon kennengelernt haben in den ersten Versen. Sie lieben sich selbst. Aber sie suchen einen Ausweg aus der Sünde. Sie wollen da irgendwie raus, aber haben kein neues Herz. Und so in diesem verwundbaren Zustand tappen sie jetzt den falschen Lehrern in die Falle und sie hören auf sie. Die falschen Lehrer lehren auch tatsächlich. Die sagen nicht nur einen Satz, folge mir. Nein, die erklären, die haben eine Lehre, die haben Lektionen. Du kannst da lernen, bis du umfällst. Sie haben Rhetorik, sie haben Inhalt, sie haben Theorien, sie haben Begründungen, sie sind Lehrer. Und so lehren sie und lehren. Und jetzt kommt etwas, was mir das Herz zerreißt. Ihre Schülerinnen geben sich Mühe. Sie lernen. Sie wollen das verstehen. Sie machen ihre Hausaufgaben. Sie hören, sie kommen zu den Lehrstunden. Und was steht hier in Vers 7? Sie lernen immerzu und können doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wisst ihr, was es bedeutet, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen? Die Definition finden wir in 1. Timotheus 2, Vers 4. 1. Timotheus 2, Vers 4. Paulus schreibt von Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zur Erkenntnis der Wahrheit bekommen ist gleich errettet werden. Und jetzt, lass uns diese ganze Tragödie erfassen. Diese unreifen Frauen, die auf die falschen Lehrer hören, sie lernen und lernen und lernen und können nie gerettet werden. Nicht auf diese Weise. Nicht durch diese Lehre. Nun siehst du die Früchte der bösen Menschen. Sie sind in der Gemeinde, aber nur zum Vorteil für ihr böses Ich. Die bösen Fänger, die Lehrer, tun das zu ihrem eigenen bösen Vorteil. Kontrolle auszuüben und was immer sie vorhaben. Aber auch solche, die ihnen folgen und auf sie hören, statt auf die Wahrheit zu hören. Auch sie folgen ihrem bösen Ich. Sie hören auf ihr selbstsüchtiges Herz. Wahre Verkündigung macht böse Menschen offenbar. Und das ist gut. Und was macht böse Menschen offenbar? Drittens, wir kommen zum dritten Punkt. Sieh das Ende. Sieh das Ende. Versen 8 und 9. Was jetzt ein Genuss erscheint, kann am Ende ein schreckliches Ende bedeuten. Und das kennen wir alle von den Zigarettenpackungen, oder? Dort, wo so grafisch gewarnt wird von den schlimmen Krankheiten, die alle folgen können durch das Rauchen. Aber es gibt ja auch Menschen, die rauchen ihr Leben lang und sterben ohne Krebs in hohem Alter. Hier in diesem Fall gibt es das nicht. Es gibt keine Ausnahme. Wer immer diesem bösen Charakter folgt, wird dieses schlimme Ende nehmen. Vers 8 gibt uns ein grafisches Beispiel. Und schaut mit mir auf dieses Bild. Wir können uns das jetzt gleich vorstellen. Und das Beispiel ist die Person von Jannes und Jambres. Und du denkst vielleicht, diesen Namen habe ich noch nie in der Bibel gehört. Nun, Paulus beschreibt sie als zwei Männer, die Mose widerstanden. Ihre Namen bedeuten übrigens Betrüger und Widersacher. Nun, welche Männer kennen wir, die Mose widerstanden, die Betrüger waren? Nun, das passt treffend auf die ägyptischen Zauberer, die Mose widerstanden. Ihr erinnert euch, Mose warf den Stab hin und er wurde zur Schlange. Und was machten die Zauberer? Sie warfen ihren Stock hin und er wurde zur Schlange. Nur mit dem Unterschied, dass Moses Schlange die anderen Schlangen verschlangen. Und da müsste ihnen schon deutlich gewesen sein, wir sind Loser. Wir werden hier verlieren. Aber was haben sie gemacht? Sie haben weiter widerstanden. Immer weiter. Sie waren halsstarrig wie der Pharao. Ab der dritten Plage konnten sie nichts mehr nachmachen. Ab der sechsten Plage waren sie genauso krank wie alle anderen und konnten nicht mal vor den Pharao kommen, vor Geschwüren. Aber immer weiter haben sie widerstanden. Und so heißt es auch in Vers 8, sie widerstehen der Wahrheit. Und das Schlimmste ist, hier in Vers 8, sie haben eine verdorbene Gesinnung, sie sind untüchtig zum Glauben. In anderen Worten, sie sind disqualifiziert zum Glauben. Sie sind durchgefallen. In der Beziehung zu Gott sind sie einfach nur durchgefallen. Note 6. Und selbst wenn jetzt andere Menschen auf sie hören, so wird es nur von kurzer Dauer sein. Denn hier heißt es ja in Vers 9, ihre Torheit wird für jedermann offenbar werden. Also es gibt einen Zeitpunkt, wo alles auffliegt. Und deswegen braucht brauchen wir jetzt die Verkündigung der Wahrheit. Wir wollen es nicht so weit kommen lassen. Jetzt muss das Böse offenbar werden. Jetzt ist die angenehme Zeit. Nun, was ist mit dir? Was ist mit mir? Handeln wir selbstsüchtig? Und das haben wir alle schon getan. Vermutlich sogar heute. Das tun wir alle. Aber die Frage ist, bitte hör auf diese Frage, lebst du für den Genuss in dieser Welt? Kannst du in deinen Augen für dich selbst leben und trotzdem sagen, ich bin Christ? Bitte sieh diesen Irrtum ein. Aber damit nicht genug. Sieh auch deine Früchte an. Bitte frage dich, wofür kommst du hierher? Willst du Bestätigung für dein eigenes Denken? Suchst du eine Lösung auch für das Problem der Sünde, aber du willst nicht deine Begierde aufgeben? Hast du schon eine Botschaft gefunden, die dich frei macht von der selbstsüchtigen Begierde? Hast du das gefunden? Und bitte denk immer an das Ende. Was wird dein Ende sein? Was wird dein Ende sein? Wird am Ende alles auffliegen, dass dein Christsein ein Betrug war? Wirst du am Ende als jemand dastehen, der stur an der eigenen Sicht festgehalten hat? Vielleicht lehnst du auch Gott nicht ab. Vielleicht glaubst du, dass er die Welt geschaffen hat. Du glaubst an zwei Geschlechter. Du glaubst, dass Rauchen und Trinken falsch ist. Aber die Frage, beugst du dich der ganzen Wahrheit? Der ganzen Wahrheit. Denn Gott ist Wahrheit. Und worauf es ankommt, ist, ihn zu lieben. Wenn du ihn kennst, dann liebst du ihn, weil er ist der Liebenswürdigste, den es gibt. Das liebenswürdigste Wesen, das es gibt. Aber wer ihn nicht liebt, wird am Ende verdammt, ewig verdammt. Hat dich Gott durch dein Wort, nicht ich hier, sondern hat Gott dich durch sein Wort überführt, dass du böse bist? Und hast du jetzt nichts mehr entgegenzusetzen? Kein Aber, kein Widerwort, nichts. Wenn ja, dann preise ich den Herrn. Wenn du das annimmst, von Herzen annimmst, dann wirst du auch den richtigen Weg, die richtige Lösung suchen. Bei ihm. Amen. Lasst uns beten. Gott, du, der einzige Retter, danke für deine Wahrheit. Danke, dass sie uns selbst überführt. Ja, dein Wort ist eingegeben und nützlich zur Belehrung und zur Überführung. Dein Urteil ist wirklich unangreifbar. Du hast uns offengelegt in unserer Selbstsucht und in unserer Torheit, den Genuss in dieser vergänglichen Welt zu suchen. Oh Gott, so gib uns auch Gnade, dass wir die Lösung bei dir suchen. Nicht dabei stehen bleiben bei der Überführung, sondern auch auf den rechten Weg gehen. Amen.